Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Also wir sitzen hier, weil ich die Thomas ein paar Interviewfragen stellen will. Darum sitzen wir jetzt beide so. Weil ich denke, für die Leute auch interessant, so ein bisschen was von dir zu wissen. Ich hatte es hier angesagt und es steht auch, glaube ich, auf dem Flyer, Thomas Steinjan Daniel Hirt aus Hamburg. Aber du bist ja nicht wie ich, so ein echter... Ja, schau mal. Aber du bist nicht so wie ich, ein echter Hamburger, ne? Oder wo bist du aufgewachsen, Thomas?
Ja, jetzt wird das Klatschen, glaube ich, nicht mehr kommen. Jetzt... Also ich komme aus Chemnitz ursprünglich, bin echter Sachse. Ja, hallo, hallo, hallo. Ja. Genau. Und genau, der Daniel ist auch kein echter Hamburger.
Auch nicht. Nee. Aber das frage ich erstmal, das habe ich im ersten Mal nicht gefragt, Thomas. Muss ich jetzt mal wissen, magst du Hamburger Lapskaus essen?
Ehrlich?
Ja, ganz ehrlich, weil ich habe Leute, die glauben es nicht, dass es schmeckt. Nee, in der Gemeinde gibt es Leute, die glauben es nicht.
Ich mag es auch nicht. Aber es schmeckt, wenn Christoph das sagt, schmeckt es. Wahrscheinlich ist mein Geschmack nur einfach falsch.
Okay. Magst du die schwäbische Küche lieber als die norddeutsche?
Ja, also so Lapskau ist überhaupt nicht meins.
Okay.
Und ja, also ganz besonders, wenn du es ganz genau wissen willst, mag ich Indisch.
Indisch?
Ja, Indisch.
Gibt es in Hamburg viele Inder?
Und Schwäbisch auch. Ja, in Hamburg gibt es viele Inder, das war mein Glück. Und nein, also ich mag viele Küchen, aber so Lapskaus ist nicht so meins. Aber es gibt ja noch andere Gerichte.
Ja, Speckstolle ist genau, auch lecker,
Hamburger genau, Speckstolle. Genau, die sehr lecker sind und Fischbrötchen auch, ne? Ja, Bismarck-Hering und so.
Genau. Okay, bevor wir uns hier verlieren und die Leute alle Hunger kriegen. Aber Speckstolle schmeckt wirklich gut, genau. Thomas, ich denke, das interessiert auch vielleicht die Einzelnen. Bist du blind zur Welt gekommen oder bist du später blind geworden? Wie ist das bei dir?
Nein, also ich bin, bei mir ist es immer so, was sogar ein gewisser Vorteil ist. Also ich bin schon so geboren und kenne das eben nicht anders.
Das stimmt, ja, kann man verstehen. Als du Kind oder auch Teenager warst, wie auch immer in diesem Alter, hast du da mal gegen Gott gehadert? Also das Gefühl, Mensch, warum können die anderen sehen und ich nicht?
Ja, also bei mir war es ja früher so, dass ich nicht an Gott geglaubt habe. Also Gott spielte erst später in meinem Leben eine Rolle. Ich komme ein bisschen näher ran, dann kannst du es leiser machen, genau. Das ist nur mit dieser Verpackung hier. Okay, also Gott spielte früher in meinem Leben keine Rolle und da muss ich sagen, dann war ich auch so als junger Mensch eigentlich so fair. Also ich meine, wenn es Gott nicht gibt, dann kann er auch nicht schuld sein. Ja, also ich ist ganz logisch, ne, eigentlich.
Genau.
Also das war mir schon klar, um ehrlich zu sein, habe ich da an Gott überhaupt nicht gedacht, weder in die positive noch in die negative Richtung. Also, es gab mal so eine Zeit, da war ich ein bisschen, naja, traurig, als meine ersten Kumpels auf die Mopeds und Motorräder gestiegen sind. Oh. Irgendwann habe ich festgestellt, es ist auch entspannt, einfach nur hinten mitzufahren und bezahlen musste ich auch nicht. Also
kein Benzin bezahlen, genau.
Genau.
Siehst du, so ist das, Thomas. Ja, eigentlich, wenn es dir das Gott nicht gibt, kannst du nicht gegen ihn hadern. Es gibt ja so ein
Ich muss noch dazu sagen, damals durfte man ja noch ohne Helm und ohne Gurt. Ja.
Das war noch
Zeiten. Das war noch Zeiten, ja. Also da Wind noch im Haar und so, ja. Ah. Im lockigen Haar. Es war schön, wirklich. Aber das ist nur mal so nebenbei. Es ist gut, einen Helm zu tragen.
Das stimmt. Jetzt trotzdem die Frage, Thomas. Du hast ja gesagt, du hast nicht gegen Gott gehadert, weil du nicht an ihn geglaubt hast. Da hat sich ja das Wort aus der Bibel erfüllt, wer viel weiß, hat viel Kummer. Und du hast das nicht gewusst, dann hast du diesen Kummer nicht gehabt. Nö. Aber dir hat der Gott im Leben gefehlt. Aber es ist ja irgendwann konkret geworden, der Glaube an Gott, an Jesus Christus. Erzähl mal kurz, wie war das?
Also das muss ich jetzt ganz kurz machen, das war am Ende meines Musikstudiums, wir hatten einen Kollegen in der Band, da wussten wir, der ist Christ und der hat mich immer in gut dosierten Abständen immer mal in seine Freikirche nach Erfurt eingeladen zum Gottesdienst und mein Problem war, dass ich viermal abgesagt hatte, einfach so, was soll ich da, also es gab keinen Hinderungsgrund, aber es gab auch keinen Grund, der dafür sprach mir den Vormittag aus, um die Ohren zu schlagen und vor allen Dingen früher aufzustehen. Und irgendwann, als das Studium zu Ende ging, tat er mir leid und dann dachte ich, ich mache es einfach einmal. Ja, also wir haben uns gut verstanden, waren ein guter Freund und dann dachte ich, Mensch, wenn der sich darüber so freut, dann tue ich ihm mal den Gefallen. Und da bin ich mitgegangen und da hat es, wie ist es, Zoom gemacht. Ne? Also ich wusste plötzlich, das kann man sehr schwer erklären, ich wusste plötzlich, dass es Gott gibt, dass ich einen Papa im Himmel habe. Ich wusste es plötzlich. Also Gott hat mir wirklich den Kanal geöffnet, ohne großes Vorspiel und also ohne irgendwie große Vorgeschichte. Ja. Und dann war ein Geschenk einfach. Kann man nicht selber machen. Ich bin wirklich da rein, ich hatte keine Fragen, mir ging es auch nicht schlecht irgendwie oder ich hatte jetzt auch keine großartigen Probleme zu der Zeit, also so menschlich gesehen, nichts. Und ich wusste plötzlich, jetzt kommt nochmal eine ganz andere Dimension in mein Leben. Das war plötzlich klar. Es war einfach als Geschenk Gottes.
Ich meine, das Motto vom Gottesdienst ist ja vom Dunkel zum Licht. Kannst du das für dich übertragen auf diesen Glauben zum Gott kommen, also zum Glauben kommen, hat das was zu tun für dich? Oder wo würdest du sagen, hat es für dich zu tun mit vom Dunkel zum Licht kommen?
Auf jeden Fall, da steht er. Er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Ich weiß noch, viele können das nicht mehr hören. Ich hatte es früher auch, da kam immer so, wurde dann mal ein Predigen gesagt, er hat uns gebeamt, irgendwann war es nicht mehr lustig, hahaha, ne, so lustig ist der Spruch nur auch nicht. Und es stimmt aber, er hat uns versetzt, also bei mir war das so, wenn man vorher davon keine große Ahnung hat und auf einmal wird diese, ist man plötzlich wirklich in einer anderen Welt und das, was man vorher als Spinnerei oder als ja, völlig abartig, sag mal, nicht irgendwie bösartig, aber eben wie soll man, belächelt hat, ne? Auf einmal wird das wahr. Das ist wirklich eine Versetzung, ein Beamen in eine komplett neue Dimension. Also anders, so war es halt bei mir. Ne? Von eins in Schalter umgelegt und plötzlich wusste ich, Gott hat mit mir was vor, ich bin kein Staubkorn irgendwo ungezähltes im Universum. Und auch ein Gedanke war, dass ich schon wusste, ich werde nie wieder alleine sein. Das war ich halt vorher auch nicht, aber das war mir plötzlich ganz klar. Ich werde nie wieder alleine sein. Irgendwo auf der Welt gibt es immer Christen irgendwo. Also es war auch so witzig, das war so ein Gedanke, der mir sofort kam.
Interessant, ja. Ja. Du sagst gerade, es gibt überall Christen. Jetzt auch eine Frage, die vielleicht auch für Leute, die schon länger bewusst gläubig sind an Jesus, die Bibel kennen und auch wissen, dass in der Bibel manches drinsteht, wie Jesus Christus Menschen geheilt hat, auch Blinde geheilt hat. Da haben wir mal die Frage, Thomas, wie ist das so für dich dann gewesen? Du kennst ja auch diese Geschichten. Hat dich das irgendwie unter Druck gebracht oder haben andere Christen dich unter Druck gebracht, weil sie meinen, du müsstest jetzt geheilt werden? Wie hast du dieses Thema so für dich erlebt?
Na, ich bin zum Glück, ich mag Humor. Also ich kann, ja, ich habe natürlich auch Erlebnisse gehabt, wo Leute es wirklich ernst gemeint haben. Als ich frisch Christ war, da war ich in einer Baptistengemeinde und hinterher war eine schwarz-afrikanische Gemeinde und da wisst ihr, was losging. Die haben mich sofort in den Nebenraum gezerrt und der Pastor hat geschrieben wie John Bon Jovi, also es war cool, ich fand das cool, ist ja nichts, also was heißt, ist ja nichts, also es ist in dem Moment nichts passiert, aber die waren hoch engagiert, ich fand es einfach cool, also ich bin so ein Typ, also manche hätten vielleicht gesagt, da gibt es aber auch andere Leute, die, komisch, das war nicht aufdringlich, ich habe aber auch Leute kennengelernt, die sind extrem aufdringlich, wo man es dann wirklich nicht will, wo du sagst, bitte fass mich nicht an, ich weiß nicht, wer das kennt. Also das hängt auch vom Menschentyp ab, ne? Und ob die Leute das wirklich ernst meinen. Und es gibt auch Heilungsprediger, da war ich schon so Leute, die so unterwegs sind, eigentlich heute wird jeder geheilt, man muss es nur richtig glauben, die kamen komischerweise nie zu mir. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da ist im Heiligen Geist so eine Grenze irgendwo. Die haben sich immer andere Opfer gesucht, die wahrscheinlich nicht so stark sind irgendwie.
Doch,
muss man auch mal
sagen. Ja, oder es liegt daran, wenn man so mit so einem Glauben geht, man lieber zu Rückenschmerzkranken. Da ist die Chance höher.
Blinden
haben sie vielleicht doch Respekt gehabt, wenn sie nicht genug glauben, oder?
Die hatten auch einen Blinden. Ich will da jetzt nicht schlecht reden. Worum es geht ist, das ist nämlich wichtig an der Sache. Wir dürfen Menschen nicht von den biblischen Wahrheiten, also wir müssen das trennen. Und nur wenn mal einer irgendwie da ein bisschen oder viel überzieht, ist die Wahrheit, dass Jesus heute noch heilt, da. Also grundsätzlich ist es da. Warum ich jetzt noch nicht sehen kann, weiß ich nicht. Aber ich kenne Menschen in meiner Umgebung, die sind von anderen schweren Krankheiten geheilt worden. Ich kenne viele, die sind auch gestorben. Also es ist ja ein Geheimnis auch. Aber Augen sind grundsätzlich zum Sehen da. Und da hilft auch keine Erklärungstheorie. Der Idealzustand wird im Himmel hergestellt, das ist mir auch klar. Aber Gott hat Augen ja nicht geschaffen, damit sie nicht sehen. Ja, ich glaube, Jesus ist sehr pragmatisch. Und ich glaube auch nicht, dass die Heilungen nur symbolisch zu übertragen sind. Das innere Sehen. Ne? Und wir sind, nein, Jesus hat die Leute wirklich geheilt. Da bin ich fest davon überzeugt. Und heute haben wir so einen Abglanz. Unser Altpriester hat immer gesagt, wir leben in diesem Zwischen, Albert Frey hier, Ravensburg. Ne? Kam ja vorher, Albert Frey kommt ja her, hat geschrieben, zwischen Himmel und Erde ist so ein Schwebezustand irgendwie. Ne? Da gibt es Dinge, da zeigt der Himmel sich schon ganz klar und manche Dinge sind leider noch ein bisschen vernebelt, im Nebel. Fakt ist, Gebet schadet nie. Was schadet, ist so eine innerliche Verkrampfung, sich nur auf die Defizite zu konzentrieren. Das schadet, aber ich stehe jetzt nicht jeden Tag auf und flehe den Herrn an, wann ich endlich sehen kann. Ich habe so viele andere Dinge geschenkt bekommen, aber trotzdem bete ich ab und zu dafür und ich habe nichts dagegen, wenn er es tut.
Amen, genau.
Ja,
ja Thomas, das finde ich eben stark, das gefällt mir auch, den Glauben an Wunder, an Gott, der alles tut, nicht verlieren, aber nicht in so eine innere Verkrampfung reinkommen, was ja auch ungesund ist. Genau, Thomas, ja.
Du wolltest wir hatten sagen? Das ja auch gestern, ne? Mit dem Wein.
Wein?
Jesus hat Wein gemacht. Jetzt,
Wein!
Also die Pragmatik nochmal. Da steht Wein und ich glaube, dass Jesus auch wirklich Wein gemacht hat, weil ich glaube nicht, dass die Hochzeitsgäste von was anderem begeistert. Also, ich glaube, die Bibel ist sehr pragmatisch und auch, man kann sie auch manchmal auch wirklich, wirklich beim Wort nehmen. Und wenn da steht, Jesus sprach das Wort und die Frau oder der Mann wurden gesagt, dann war das auch so, das glaube ich wirklich. Das ist nicht nur übertragen. Und das strahlt bis heute rein.
Jesus ist praktisch erlebbar. Genau darum soll es ja im Gottesdienst gehen. Danke, Thomas. Okay. Bevor wir einen nächsten Musikblock haben mit Thomas und Daniel, möchte ich noch mal ein paar Worte dem anfügen. Darf ich mal dieses Bibelwort, Johannes 8, Vers 12, ist ein ganz bekanntes Bibelwort, zumindest für die, die die Bibel ein bisschen kennen. Das passt zum Motto dieses Gottesdienstes. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt oder wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Also Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und nimm es mal ganz persönlich, diesen Satz für dich. Ich bin das Licht der Welt, wenn du mir nachfolgst, wirst du nicht in Finsternis gehen, sondern dann wirst du das Licht des Lebens haben. So persönlich müssen wir es nehmen, wie Jesus das gesagt hat, Johannes aufgeschrieben hat im Johannesevangelium. Und wenn Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, oder man hat das Licht des Lebens, heißt es da. Da muss man verstehen, also das Erste ist, dieses Wort ist sowohl ein Statement als eine Einladung. Das Statement ist, ich bin das Licht der Welt. Das sagt Jesus. Die Einladung ist, wer mir nachfolgt, wird dieses Licht des Lebens haben. Und man muss, wenn man in die Bibel schaut und das Thema Licht und Leben, da muss man sehen, da gibt es eine Verbindung. Von der Bibel ist es so, Licht und Leben ist austauschbar. Die Bibel sagt am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf, es werde Licht, so fing die erste Seite der Bibel an, und es ward Licht und die Schöpfung ging los. Ich denke, der Begriff ist vielen bekannt. Und Licht und Leben wird oft ausgetauscht im Sinne, schaut, wo Gottes Licht ist, da ist Leben. Und wo Gottes Leben ist, da ist auch Licht. Licht sowohl für die Seele, als auch Licht, dass man weiß, was ist dran, was ist Gottes Wille für mein Leben. Das heißt, wenn Jesus vom Licht des Lebens spricht, dann meint er eine Qualität des Lebens, ganz wichtig. Eine Qualität des Lebens, wo er sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht irgendein Leben haben, sondern eine gewisse Qualität vom Leben. Und im Grunde genommen ist es so, wir Menschen sind immer auf der Suche nach Leben ganz stark. da steckt in uns drin. Wo ist das eigentliche Leben? Wo ist das Leben, was wirklich den Namen Leben verdient? Da steckt in uns allen drin, ob gläubig oder nicht gläubig. Wir wollen mehr als nur Sauerstoff verbrauchen. Wir wollen einfach leben, wo wir spüren, ich bin angekommen, ich bin angedockt. Ich weiß, was im Leben zählt, was das Zentrum ist, was mich sättigt. Und interessanterweise auf dieser Suche nach Leben, nach dem Licht des Lebens, passiert es sehr schnell, dass wir Menschen in eine falsche Richtung gehen. Dass wir Menschen in Finsternis gehen, so verrückt das ist. Auf der Suche nach dem Leben, nach dem Licht des Lebens, geraten wir oft in Finsternis. Das ist von der Bibel, kann man sagen, ist schuldhaftes Verhalten. Sünde genannt von der Bibel. Ich sage mal lieber schuldhaftes Verhalten. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die das sehr, sehr gut verdeutlicht, im Johannesevangelium auch, Kapitel 4. Da setzt Jesus sich zur Mittagszeit an einem Brunnen und da kommt eine Frau, eine Samariterin, die war von den Juden, waren die Samariter nicht so geschätzt, das sagt immer Spannung zwischen den beiden Völkern. Und Jesus spricht sie an, was schon ungewohnt war, im Johannes 4, und er sagt, gib mir zu trinken. Die Frau wundert sich erstmal und sagt, wie kannst du, der du ein Jude bist, mich ansprechen? Und dann sagt er, wenn du wüsstest, wer jetzt gerade mit dir redet, du würdest ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gebe, dass du nicht mehr dürstest. Da läuft in der Frau was ab und sie sagt dann erstmal, Moment, aber du hast keinen Eimer, mit dem du schöpfen kannst. Wie willst du mir lebendiges Wasser geben? Und Jesus sagt dann zu ihr, und sie sagt, sie möchte auch dieses Wasser haben, wo man keinen Durst bekommt. Und dann sagt Jesus zu ihr, und jetzt wird es sehr wichtig, hole deinen Mann. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus, daran hast du recht geredet, du hast keinen Mann, denn der du jetzt hast, ist nicht der Mann, und fünf Männer hast du gehabt. Die Frau merkt auf einmal, hier ist jemand, der kommt mit Licht in ihr Leben, aber nicht, um sie zu beschämen, sondern um was aufzuzeigen. Und das Gespräch geht dann weiter und Jesus sagt dann, ich lese mal, das lese ich glaube ich nochmal vor, diesen Text. Er sagt nochmal zu ihr, Johannes 4, Vers 13, jeder, der von diesem Wasser trinkt, also das Brunnenwasser, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle Wassers werden, was ins ewige Leben quillt. Also Jesus sagt ihr, ich gebe dir ein Wasser, das wird in dir zur Quelle und das fließt bis ins ewige Leben hinein. Du wirst nie wieder Durst haben. Vielleicht schon Durst nach Gott und Hunger nach Gott und all diese Dinge, das kennen auch Christen. Aber er sagt damit, die Frage nach dem ewigen Leben, die wird für dich geklärt sein. Die Frage, was geschieht, ein Leben danach und all diese Fragen, das wird gesättigt, sagt er. Und warum hat er dieser Frau gesagt, fünf Männer hast du gehabt und der jetzt ist nicht dein Mann? Warum? Er will sie offen machen für den Empfang dieser Gabe von ihm. Und er will ihr eigentlich Folgendes sagen. Liebe Frau, die Bibel sagt nicht, wie sie hieß. Jesus will dir eigentlich Folgendes sagen. Liebe Frau, ich sehe deinen Hunger nach Leben. Ich sehe deinen Durst nach Leben. Und du hast gesucht, aber du hast falsch gesucht. Der erste Mann hat den Durst nicht gestillt. Der zweite Mann hat den Durst nicht gestillt. Der dritte Mann hat den Durst nicht gestillt. Der vierte Mann hat den Durst nicht gestillt. Der fünfte Mann hat den Durst nicht gestillt. Und den sechsten Mann hat sie schon gar nicht mehr geheiratet. Irgendwann denkst du auch, soll ich das überhaupt noch machen? Das wird ja wieder nichts. Wenn wir in Hollywood wären, manche Schauspieler würden noch sagen, der sechste Mann hat sich gestillt, der siebte Mann hat es nicht gestillt. Und Jesus sagt der Frau, liebe Frau, du suchst an der falschen Stelle. Wenn du Leben suchst, was wirklich Leben ist, so gut Beziehungen sind, das findest du nur bei mir. Und diese Einladung gilt auch heute Morgen. Wenn Menschen da sind, die sagen, ja, ich kenne das, diese Suche nach Leben, aber dass es mit Gott und Jesus zu tun hat, habe ich mich noch nie so stark auseinandergesetzt. Schau, Jesus sagt, ich bin das Licht des Lebens und bei mir gibst Leben, was in Ewigkeit quillt. Und Jesus kann dieses Leben schenken, weil die Bibel sagt, er ist ans Kreuz für uns Menschen gegangen, der Sohn Gottes. Er hat all das, was uns trennt, alles, was zwischen mir und Gott steht, unsere Schuld, er hat es auf sich genommen, sagt die Bibel. Er ist gestorben für unsere Schuld. Er hat die Schuld ans Kreuz getragen. Er ist auferstanden, um jetzt, wenn Menschen an ihn glauben und sagen, Jesus, ich sage ja zu dir, ich nehme an, was du für mich getan hast, dass dieses Leben jetzt zu ihm kommen kann. Leben, was zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben quillt. Und ich kann dir sagen, Leben findest du, wirklich Leben, das ist meine tiefe Überzeugung, findest du wirklich nur in der Verbindung zu Jesus. Und auch wenn du schon länger gläubig bist und immer wieder dieses Lebensdurst spürst, du weißt ja, wo die Quelle ist, es ist wirklich nur bei Jesus und schon gar nicht in schuldhaften Verhalten. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte Mann oder Frau wird es nicht bewirken. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Einladung du ganz persönlich für dich nimmst, wenn du diesen Lebenshunger, diesen Lebensdurst kennst, aber noch nie so zu Jesus damit gekommen bist oder ihn in Verbindung gebracht hast. Glaub die Worte der Bibel, er ist das Licht des Lebens, das Licht der Welt und er gibt das Licht des Lebens. Er gibt Leben, was hineinquillt bis in Ewigkeit. Man muss halt zu ihm kommen. Im Glauben zu ihm kommen, ja zu ihm sagen, Jesus ins Leben aufnehmen, nennt das die Bibel. Und diese Einladung steht heute in diesem Gottesdienst. Und ich möchte jetzt mit uns beten. Können wir dazu aufstehen? Ich würde gerne, bevor wir den nächsten Musikblock haben, aber noch mit uns beten. Herr, du hast uns Menschen so geschaffen, dass wir Sehnsüchte haben. Ich denke an den Philosophen Blaise Pascal, der doch gesagt hat, in jedem Menschen ist ein Vakuum, was nur von Gott gefüllt werden kann. Und ich danke dir, Herr, dass du in deinem Wort dich als der vorstellst, der sagt, bei mir bekommt ihr Leben. Bei mir gibt es einen Neuanfang, Vergebung der Schuld, wie diese Frau das dann erfahren hat. Und vor allen Dingen gibt es Leben, was bis in die Ewigkeit hineinquillt. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich bitte dich für die Menschen, die unter uns sind, für die das noch ganz neu ist, dass dieser Gottesdienst sie hinzieht zu dir und sie zum Glauben an dich kommen, anfangen zu trinken bei dir. Für jeden Einzelnen, der schon gläubig ist, in dem diese Quelle ist, Herr, wir wollen, dass diese Quelle in uns sprudelt. Nichts soll sie verdecken, nichts soll sie belasten, keine Sünde, keine Sorgenlast. Ich danke dir für das Geschenk des Lebens, was du uns gegeben hast, die wir zu dir ja gesagt haben. Danke, Herr, für deine Gegenwart an diesem Morgen. Danke für deine Realität an diesem Morgen. Danke für deine geöffneten Hände an diesem Morgen. Du stehst vor uns und sagst, ich gebe dir Leben, ich gebe dir Wasser des Lebens. So auch diese Zeit, die wir jetzt noch vor dir haben, Herr, segne uns ganz besonders.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.